Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Wer mal seine Freundschaften testen will, der muss einfach mal über Politik anfangen zu reden. Selbst wenn man denkt, wir haben doch irgendwie dieselben Werte, kann das mitunter echt interessant werden, wie unterschiedlich die Meinungen da im Detail auch ausfallen können. Vermeidbar sind politische Diskussionen ja derzeit nur mit größerem Aufwand. Der menschengemachte Klimawandel, Krisen und Kriege haben drastische Konsequenzen und fordern Handeln. Der gesellschaftliche Wohlstand ist zunehmend ungleich verteilt. In vielen Ländern Europas gibt es einen deutlich spürbaren Ruck nach ganz rechts. Und das sind nur einige der großen Entwicklungslinien, vor deren Hintergrund in Deutschland ein Superwahljahr beginnt. Dieses Wochenende startet es mit Kommunalwahlen in Thüringen am 9. Juni. Geht es dann weiter mit weiteren Kommunalwahlen und der Europawahl. Wie viel Politik hält eine Freundschaft aus? Sprechen wir drüber mit Daria und Konrad. Daria ist CDU-Mitglied in Jena und unterstützt die Partei im Wahlkampf. Außerdem ist sie schon länger in der Jungen Union und dort derzeit im Landes- und Kreisvorstand. Konrad ist parteilos, aber politisch aktiv und Grünenwähler. Er studiert in Leipzig und die beiden sind befreundet, kennen sich aus der Schule und sind, Überraschung, politisch nicht immer einer Meinung. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Worüber habt ihr beide denn zuletzt diskutiert?
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall über Kommunalpolitik und über Wirtschaftsförderung in Deutschland. Daran erinnere ich mich.
Daria, ja. Auch deine Erinnerung?
Ja, das war letztes Wochenende.
Und das war dann so ein entspanntes Sich-Austauschen? So klingt das jetzt an der Stelle eher?
Ja, bei einem Kaffee.
Definitiv.
Konrad, du bist christlich aufgewachsen, du studierst evangelische Theologie. Warum dann nicht die CDU wählen oder eintreten?
Ganz viele Parteien vertreten verschiedene Positionen, die sich irgendwie christlich begründen lassen, die man auch theologisch vertreten kann. Und aber auch ganz viele Parteien vertreten Positionen, die man christlich aus christlicher Sicht ganz stark kritisieren kann. Unter anderem finde ich die CDU, da gibt es ja regelmäßig irgendwie Kampagnen und Briefe und weiß nicht was, dass die CDU, obwohl sie den Namen christlichen Namen trägt, eigentlich gar nicht so sehr christlich ist. In meiner Erfahrung gibt es in der Kirche alle möglichen Menschen, die ganz, ganz verschiedene Parteien wählen. Auch in Kirchenpolitik gibt es ganz, ganz verschiedene Parteizugehörigkeiten.
Das ist jetzt eine sehr diplomatische Antwort. Daria, ich nehme an, dass sie manchmal auch in Richtung CDU und deren Christlichkeit etwas zugespitzter formuliert. Was macht das mit dir, wenn da so eine Kritik kommt?
Also ich sag's mal so, ich würde nicht behaupten, dass die CDU per se christlich oder kirchlich ist. Das ist ein Fehler, den viele oft machen. Die CDU agiert nach einem christlichen Weltbild. Ob man das jetzt alles als christlich empfindet, was sie tut und sagt oder nicht, ich glaube, das hängt auch davon ab. Aber wie Konrad schon gesagt hat, es gibt unterschiedliche Parteien, die viele Dinge, die sie tun, auf das christliche Weltbild beziehen und damit begründen. Und ich bin der Meinung, dass das die CDU auf jeden Fall tut, weshalb ich mit sowas eigentlich relativ gut klarkomme.
Und das gemeinsame Debattieren, was gibt euch das?
Es macht Spaß und ich finde vor allem, es ist wichtig, sich auch andere Meinungen anzuhören und andere Interessen oder auch andere Ansichtsweisen, weil dadurch kann man seinen Horizont erweitern. Und nur weil man, wie beispielsweise ich, in der Partei bin, heißt es auch nicht, dass man hundertprozentig mit allem, was die Partei sagt und tut, übereinstimmt. Das gibt es bei niemandem. Ich kenne keine einzige Person, bei der das so ist. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, sich auch andere Positionen anzuhören.
Und Konrad, bei dir?
Das hilft mir auch total, in verschiedenen Debatten eine Position zu kennen, die nicht meine ist, nicht aus meinem politischen Lager kommt, die auch mit anderen, die auch aus einem anderen Hintergrund argumentiert. Vor allem, weil oftmals auch politische Debatten, selbst wenn innerhalb eines bestimmten Lagers dann, also wenn ich jetzt in eher linken Kreisen bin und über verschiedene Themen rede, dann werden zwar die Positionen zum Beispiel der CDU dargestellt, aber oft auch auf eine Weise dargestellt, die gleich natürlich so aussieht, als ob die Argumente überhaupt nicht standhaltig sind, weil die Menschen, die sie vortragen, die Argumente selbst ja auch nicht unterstützen.
Mhm. Und kommt es dann auch manchmal vor, dass ihr in so eine Diskussion reingeht mit unterschiedlichen Meinungen und am Nachmittagsende dann einfach die Wohnung verlasst, in der ihr euch getroffen habt und das Gefühl habt, wow, ich habe jetzt gerade meine Position komplett geändert, weil der andere einfach tolle Argumente hatte?
Ja.
Ja, bei mir auch schon. Was vielleicht noch wichtig ist dazu zu sagen, also ich schätze Diskussion mit Konrad sehr, weil Konrad, glaube ich, auch oft, wie er bereits gesagt hat, andere Themen oder sich mit anderen Themen befasst als ich beispielsweise, sehr intensiv. Und gerade in solchen Fällen ist es dann schon auf jeden Fall so, dass man am Ende des Tages auch gerne mal seine Meinung ändert, einfach weil die andere Person bessere Argumente hat, die Sinn ergeben und sie sich besser mit der Thematik auskannte, was natürlich dann dazu führt, dass man auch seine Ansichten ändern kann.
Und bei welchen Themen entsteht da eher Reibung, wo ihr schon wisst, oh, wenn ich da mit Daria oder mit Konrad drüber rede, da kann ich mich aber auf ein längeres Gespräch einlassen?
Migrationspolitik, glaube ich.
Denke ich auch.
Und so Sachen Wirtschaftsförderung, was verschiedene Subventionen angeht, Verbrennerausstieg, auch Ausstieg aus fossilen Energieträgern und so. Und generell Bedingungen in Deutschland für Unternehmen, vor allem für mittelständische Unternehmen, die ja hier angesiedelt sind und vielseitig immer wieder überlegen, dann in andere Länder zu gehen oder in andere Bundesländer zumindest. So über diese Bedingungen zu reden und über Beweggründe, das ufert gerne aus.
Ich höre euch jetzt beide lächeln eigentlich.
Ja.
Aber wird es dann auch manchmal schon sehr emotional? Also, dass es so Horizont erweitert sein kann, das habt ihr ja schon sehr betont. Aber gibt es dann auch den Moment, wo es wirklich, also wo es euch ein bisschen, naja, durchschüttelt?
Also bei mir persönlich, um ehrlich zu sein, nicht, weil ich finde, dass Konrad eine Person ist, mit der man sehr gut diskutieren kann. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich dann, keine Ahnung, mich untergraben gefühlt habe oder überfordert oder nicht wertgeschätzt gefühlt habe in der Diskussion mit Konrad. Und was das Gute bei uns ist auch, egal ob man jetzt auf den Nenner kommt oder nicht, wenn das Thema abgeschlossen ist, dann ist es auch abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was uns dabei hilft.
Ja, manchmal kommt man ja an den Punkt in Diskussionen, wo man das Gefühl hat, da entgleitet es jetzt vielleicht gerade. Also du schilderst ja jetzt gerade Vertrauen und Wertschätzung als Basis für diesen Austausch und das ist ja wirklich auch toll. Aber es gibt ja auch so Menschen oder Konstellationen oder auch Themen, da vermeidet man vielleicht dann auch in letzter Konsequenz so ein Thema durchzudiskutieren. Das scheint hier, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gemeinsam so nicht zu erleben.
Es ist ja auch nicht das Ziel, das Thema durchzuargumentieren, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess in der Freundschaft, den Daria und ich durchaus auch durchgemacht haben.
Auf jeden
Während wir
Fall.
natürlich auch immer weiter irgendwie politisch uns engagiert haben. Also als wir in der 10. Klasse irgendwie angefangen haben, mehr miteinander Zeit zu verbringen, waren wir beide lange noch nicht so politisch engagiert, wie wir das jetzt sind.
Man merkt, ihr respektiert einander. Die Meinungen und Argumente vom Gegenüber sind euch wichtig. Jetzt mal konstruiert den Fall. Ihr habt eine ähnlich gelagerte Freundschaft, das müsst jetzt nicht ihr sein, aber ihr habt Kontakt zu jemandem und der oder die sagt so, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich wähle die AfD. Das ist ja für viele ein No-Go. Wie würdet ihr da reagieren?
Ich würde, glaube ich, erst mal fragen, warum. Würde mir dann die Argumente anhören. Ich bin ehrlich, bei der AfD würde ich dann auch wahrscheinlich, also ich würde auf jeden Fall auch gegen argumentieren, beziehungsweise es kommt auch sehr auf die Person drauf an, wenn ich weiß, das ist eine Person, die wird sehr schnell emotional in solchen Situationen und kommt damit nicht klar, dann würde ich das wahrscheinlich sogar nachlassen, da weiter nachzustochern. Aber an sich würde ich da schon gerne in die Diskussion gehen, um versuchen zu verstehen, wie es zu so einer Entscheidung kommt.
Daria, du bist ja sehr früh in die Politik gegangen und hast da Positionen bezogen zur CDU. Klar, wie wurde das denn in deinem Freundeskreis aufgenommen?
Also einerseits hatte ich Freunde, die das nicht weiter interessiert hat. Also die haben schon mit mir über Politik geredet. Viele hat es auch ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert. Andere sind damit gar nicht klargekommen. Ich habe auch Freundschaften ehrlicherweise deswegen verloren.
Weil die Leute einfach
Aber
gesagt haben, geht für mich gar nicht jetzt. Und das hat denen dann gereicht. Okay.
ja, obwohl ich nicht mal sonderlich aktiv war, aber ich war auch sehr jung, das muss man dazu sagen. Dementsprechend war mein Umfeld auch jung. Vielleicht geht man damit dann noch andersrum als beispielsweise im jetzigen Alter. Ich meine, ich war 14 Jahre alt, aber ich habe da auf jeden Fall schon Freundschaften deswegen verloren, ja.
Könnt ihr euch denn vorstellen, dass ihr zugunsten einer Freundschaft Politik ausklammert, weil ihr sagt, okay, das eskaliert, das geht nicht gut an der Stelle, diese Harmonie oder sagen wir mal, dieses gegenseitige Verständnis und den Respekt, den ihr jetzt beide miteinander habt, habt ihr mit der anderen Person nicht. Aber die Freundschaft kann ich führen, halt dann ohne das Politische.
Ich glaube, das würde mir schwer fallen, weil ich dann doch, also bei einer Politik doch eine zu große Rolle in meinem Leben spielt und ich zu gerne darüber rede. Aber ich habe Freundschaften, wo es auf jeden Fall weniger um Politik geht. Manchmal, weil die Person weniger interessiert ist, aber auch manchmal, weil ich mit der Person schlecht über Politik reden kann.
Seht ihr denn diese Entwicklung in eurem Umfeld, dass die derzeitig eher aufgeheizte Situation dazu führt, dass so Zwischenmenschlichkeit eher auf der Strecke bleibt? Also weil Beziehungen sich verändern oder auch zerbrechen an Fragen, die eigentlich was mit dem Politischen zu tun haben?
Also ich persönlich auf jeden Fall. Nicht unbedingt in meinem unmittelbaren Umfeld, wobei ich sagen muss, dass die Personen, die damit ein Problem hatten, dass ich in der CDU bin, sich eh schon entfernt haben. Aber ich glaube, wenn man sich grundsätzlich mal anschaut und anhört, was so passiert gerade in unserer Altersklasse, ist es schon tatsächlich ein Ding, dass da Freundschaften drunter leiden unter unterschiedlichen politischen Anmeinungen und sich da auch die Gesellschaft immer mehr polarisiert.
Und siehst du das auch so, Konrad?
Ja, sehr, sehr, sehr ähnlich. Bei mir im direkten Umfeld gibt es das glücklicherweise nicht. Das ist Glück und auch eine Form von Privileg, glaube ich, dass man ein Umfeld hat, was das gut aushalten kann, beziehungsweise wo die Differenzen einfach noch nicht so riesig sind. Aber ich nehme das total viel in meinem Umfeld wahr, also vor allem bei FreundInnen, was Verwandte angeht etc.
Und glaubt ihr, es gibt einen Unterschied zwischen junger und älterer Generation oder Generationen im Umgang mit einem politischen Dialog, auch im Umgang mit politischer Unterschiedlichkeit, oder ist das ganz ähnlich gehandhabt? Glaubt ihr, ihr könnt irgendwas besser?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel meine Großeltern oder meine Eltern anschaue, glaube ich sogar eher, die kommen noch eher damit klar, einen Freundeskreis zu haben mit unterschiedlichen politischen Meinungen, als es unsere Generation tut tatsächlich. Einfach, weil die das auch nicht gewöhnt sind, sage ich mal, wie wir. Wir sind in einer ziemlich politischen Stadt auch aufgewachsen, das spielt da auch eine Rolle.
Aber
die das nicht, genau, die das halt wahrscheinlich auch nicht so gewöhnt sind, so politisch zu sein, wie beispielsweise Konrad und ich, also so engagiert. Oder, weil das sind ja nicht nur wir, das sind sehr viele in unserem Alter. Oder sich da so früh schon mit zu beschäftigen. Und deswegen fällt ihnen das vielleicht teilweise auch wirklich einfacher, andere Meinungen zu akzeptieren, als es Leuten in unserem Alter fällt. Also den Eindruck habe ich.
Wie geht's dir?
Und natürlich sind unsere Großeltern, Entschuldigung, die ersten 40 bis 50 Jahre ihres Lebens in der Diktatur aufgewachsen, wo Politik natürlich nochmal eine ganz andere Rolle gespielt hat.
Und wie blickt ihr jetzt beide auf dieses kommende Superwahljahr? Freut ihr euch über viele lebhafte Diskussionen, Positionen? Wahlergebnisse?
Also ich habe auch Angst. Also ich arbeite gerade schon für eine Europaabgeordnete in Thüringen und werde danach auch den Landtagswahlkampf mit für die CDU gestalten. Und ich habe genau wie Konrad sehr dolle Angst vor den Ergebnissen nach dieser Wahl dieses Jahr. Sowohl was Europa betrifft, als auch die Landtagswahl und die Kommunalwahlen, die jetzt am Sonntag anstehen. Und dadurch, dass ich jetzt schon relativ viel unterwegs war, kann ich auch sagen, ich hatte dieses Jahr schon sehr viele Diskussionen. Und ich finde, es ist unheimlich schwierig, aktuell zu den Menschen durchzudringen. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
Angst müsstet ihr vielleicht noch so kurz einordnen mit eigenen Worten. Ich kann es mir schon denken, aber Konrad, wovor hast du Angst?
Ich habe Angst vor viel zu hohen AfD-Wahlzahlen. Ich wohne ja aktuell in Sachsen. Hier sind natürlich die Freien Sachsen und gegebenenfalls auch der Dritte Weg noch eine relevante Kraft, vor der ich auch Angst habe, vor allem im kommunalpolitischen Bereich. Es gibt jetzt Kommunen, die auf Klausurtagung fahren, weil sie die nächsten 5 Jahre erstmal davon ausgehen können, dass sie irgendwie nichts Produktives mehr hinbekommen und lieber jetzt Beschlüsse fassen, damit diese Beschlüsse dann umgekippt werden müssten von einer AfD-Mehrheit, falls es sie denn gibt. Das sind Sachen, die mir Angst bereiten, vor allem einfach eine viel größere Zahl an AfD-Bürgermeistern, jetzt auch bewusst die männliche Form und Landräten und dann im Herbst natürlich die Landtagswahlen, die vor allem in Thüringen in einer extremst schwierigen Situation für die Regierungsbildung münden werden. Und das bereitet mir schon auch Angst, weil das nicht dafür sorgt, dass die Probleme von Menschen in irgendeiner Weise angepackt werden, sondern sich dann Erfurt wieder mit Erfurt beschäftigt.
Ich danke euch vielmals. Daria und Konrad waren das. Sie kennen sich seit Schulzeiten und auch wenn sie politisch zum Teil mit ganz unterschiedlichen Positionen unterwegs sind, so scheinen sie sich immer wieder neu an politischen Diskussionen miteinander zu erfreuen und das ist wirklich schön zu hören. Vielen Dank euch und weiterhin so einen guten Austausch.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Habt ihr Freundinnen oder Freunde, von denen ihr wisst, okay, die ticken politisch anders, sehen die Welt mit einer anderen Brille, aber mit ihnen über Politik zu quatschen, bringt trotzdem was? Oder im Gegenteil, Leute, bei denen ihr das Thema Politik umschifft, weil ihr ahnt oder wisst, dass es dann ordentlich rappeln würde. Und zwar unangenehm. Ihr seid vielleicht liberaler und eure Freunde eher konservativ oder ihr fliegt gerne mal in Urlaub, aber eure Freunde finden das richtig kacke. Also, was gibt es? Wie solche Freundschaften trotzdem funktionieren können, sprechen wir drüber mit Nicole Hart. Sie ist Sozialpsychologin an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Hallo.
Ja, hallo.
Deine Einschätzung, Freundschaften zwischen jemand, jetzt mal plakativ gesagt, ja, der super konservativ ist und jemand, der eher liberal im Sinne von freiheitlich progressiv denkt, kann das gut funktionieren oder ist das eher so von der Anlage schon sehr schwierig?
Es macht bei dieser Frage einen großen Unterschied, ob ich schon länger mit der Person befreundet bin oder ob ich neu mit der Person in Kontakt trete. Es gibt gar nicht so viele Forschungen dazu, die sich jetzt Freundschaften und politische Einstellungen gemeinsam angucken. Aber die Studien, die es dazu gibt, die zeigen zum Beispiel, wenn ich mir neue Freundschaften suche, dann finde ich Leute schon eher interessant, wenn sie meine eigene politische Einstellung teilen. Wenn ich aber mit jemandem schon echt lange befreundet bin und auch viel investiert habe in diese Beziehung, dann ist mir die Person ja auch sehr wichtig und das Thema vielleicht gar nicht so zentral. Und dann kann ich, glaube ich, auch aushalten oder zum Teil wahrscheinlich auch sehr wertschätzen, dass eine Person eine andere Einstellung hat als ich.
Da höre ich jetzt ganz viele Sachen raus. Erstmal so eine Präferenz zur Ähnlichkeit, wenn wir bei neuen Kontakten nach ähnlichen Ausrichtungen aussuchen. Und du hattest gesagt, na klar, hält man dann Unterschiede auch vielleicht mal länger aus. Was bringt es denn noch einem, wenn man länger oder intensiver miteinander befreundet ist, dass es dann am Ende einfacher ist, solche Unterschiede auszuhalten?
Ja, ich glaube, ein Stück weit sind es auch Persönlichkeitseigenschaften, wie in vielen anderen Bereichen. Also bin ich jemand, der oder die auch mal die Perspektive wechseln kann, empathisch und respektvoll ist, oder reagiere ich halt super emotional auf bestimmte Themen. Und dann macht es noch einen Unterschied, ob ich mich im Kern mit dem Thema identifiziere oder ob es eben ein Aspekt unter vielen ist. Ich mache mal ein plattes Beispiel. Ich habe ja auch nicht nur eine Freundin, sondern ich habe mehrere Freundinnen. Und mit einer gehe ich vielleicht total gerne feiern. Und feiern funktioniert mit ihr ganz wunderbar. Politisch sind wir vielleicht nicht auf einer Wellenlänge, aber das spielt beim Feiern selbst ja nicht so eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Und da kann ich dann auch besser aushalten, wenn ich zwar weiß, sie hat eine andere politische Einschätzung, aber beim Feiern werden wir uns überhaupt nicht darunter unterhalten. Und dann, glaube ich, kann so eine Freundschaft trotzdem funktionieren.
Du hast benannt Vertrauen, Respekt, es geht um Empathie, damit die Brücken da stabil sind und man in dem Austausch da das auch gut aushalten kann, auch die Unterschiedlichkeit. Gibt es auch negativ formuliert sowas wie Kipppunkte? Also du hattest ja auch benannt, es kommt darauf an, wie doll ich mich mit einem Thema identifiziere. Das ist dann wahrscheinlich nochmal so ein Katalysator. Aber gibt es auch noch Dinge, wo man sagen kann, okay, dann wird's heikel oder dann wird es sehr belastend für diese Beziehung?
Ja, ich glaube, jeder hat ja sogenannte Red Flags oder vielleicht bestimmte Grenzen, wo man sagen würde, wenn sich jemand ganz menschenverachtend oder super sexistisch äußert, dass man sagt, dass eine Grenze erreicht oder sehr rassistisch äußert, dass das mit den eigenen Wert- und Respektvorstellungen, die man gegenüber Menschen hat, wirklich gar nicht mehr zusammenkommt. Und das ist wahrscheinlich schwierig, das einfach nur hinzunehmen und auszuhalten. Und wenn man da keinen Kompromiss finden kann im Sinne von das Thema nochmal aufgreifen und darüber sprechen, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, eine Freundschaft beizubehalten.
Und so ganz konkret, was kann ich eigentlich tun, damit so ein Gespräch über ein wirklich brisantes Thema, was mich auch wirklich anfasst, nicht eskaliert, aber ich auch trotzdem, und das ist ja dann immer die Herausforderung, die eigenen Werte und Vorstellungen dann nicht verrate. Gibt es da irgendeine Strategie?
Ich glaube, es gibt, wie bei vielen menschlichen Interaktionen, jetzt nicht eine Rezeptbuchstrategie.
Schade.
Schade, ja, das hätten wir immer alle gerne. Aber ich glaube, so die grundsätzlichen Dinge funktionieren auch hier. Also erstmal ist es gar nicht schlecht, auch mal emotional zu werden. Denn wenn wir emotional werden, dann bedeutet das ja, dass uns was wichtig ist. Ja, wir reagieren ja nur emotional, wenn uns Themen wichtig sind. Und das ist ja auch schön, dass uns Themen wichtig sind. Und ein Stück weit lebt ja auch Gesellschaft und Freundschaft von Gegensätzen und spannenden Kontroversen. Was, glaube ich, wichtig ist, wie immer in der Gesprächsführung, dass man eher bei sich bleibt, also ein Stück weit Ich-Botschaften sendet, vielleicht auch der anderen Person erklärt, warum einem ein bestimmtes Thema wichtig ist und die Perspektive klar macht. Und dass man aber gleichzeitig dann auch wieder sich von sich selbst lösen kann und probiert, die Perspektive der anderen Person ein Stück weit einzunehmen. Was die Forschung zeigt, ist, dass der Beziehungserhalt eigentlich super wichtig ist, um nicht in eine Radikalisierung von Einstellungen reinzuschlittern.
Also übersetze ich jetzt mal so, wie ich es verstehe, wenn ich jemanden treffe, von dem ich meine, der hat gerade hochproblematische Tendenzen oder Inhalte im Gepäck, dann bleibe ich, wenn mir die persönliche Beziehung sowie und die Gesellschaft als allgemeines irgendwie wichtig ist, eher an dem dran und suche den Austausch und lasse ihn nicht damit irgendwie ganz in die Ecke rutschen.
Genau, das wäre im Ideal natürlich so. Das ist, wir kennen das, das kann ganz schön anstrengend sein und auch emotional für einen selbst herausfordernd. Dann kann auch eine Pause mal gut tun. Was man normalerweise empfiehlt, ist, dass man vielleicht auf andere Themen mal wieder zurückgreift, wo man vielleicht doch noch einer Meinung ist oder wo man irgendwelche Gemeinsamkeiten feststellt. Und dann ist eben die Frage, wie wichtig ist einem diese Person? Und wenn man echt ein hohes Interesse hat, auch dass die Person wirklich nicht abrutscht in ganz schräge Gedankenwelten, dann wäre es wichtig, irgendwie so ein Beziehungsangebot weiterhin zu machen und sich nicht völlig von der Person abzuwenden.
Wir haben vor allem während Corona gemerkt, dass enge Freundschaften da auf einmal völlig auseinandergebrochen sind an Punkten, wo man es vielleicht vorher nicht gedacht hatte. Wir haben jetzt die Klimakrise, wir haben Kriege, dieses Jahr halt ein Superwahljahr und noch viele andere kontrovers zu diskutierende Themen. Wird heute, was sagt die Forschung, insgesamt heftiger diskutiert, auch unter Freundinnen, als vielleicht vor 20, 30 Jahren?
Würde ich erstmal gar nicht so behaupten. Das ist eine These, die wir gerade öfter mitbekommen. Es gibt zum einen keine ganz klaren Studien, die das jetzt über längeren Zeitraum wirklich genau miteinander vergleichen. Ich glaube, wir haben hier zwei Punkte. Wenn man so ganz klassisch an den alten Stammtisch zurückdenkt, ich glaube, da wurde auch heftig gestritten. Deshalb glaube ich nicht, dass per se mehr gestritten wird. Ich glaube aber, dass wir jetzt bei dem Thema auch nicht ganz die sozialen Medien außer Acht lassen können. Und wenn man sich da anguckt, wie da ein Austausch gegangen wird, vor allem welche Kommentare unter irgendwelchen Posts stehen, die sind zum Teil ganz schön heftig, weil man eben auch in die Anonymität abrutschen kann oder sich eben verstecken kann. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, der die Debatte ganz schön aufheizt und emotional auch künstlich verstärkt und polarisiert, wie es nicht unbedingt sein müsste.
Mhm. Durch dieses aufgeheizte Diskutieren auf Social-Media-Kanälen werden ja auch bestimmte Themen dann wieder hochgepusht. Welchen Einfluss hat das auf den Zusammenhalt oder den gefühlten Zusammenhalt in der Gesellschaft?
Also es gibt da verschiedene Antworten drauf. Dadurch, dass diese Themen so sehr in den Medien sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass ein Stück weit Polarisierung auch herbeigeredet wird. Dass eben bestimmte Themen ganz nach vorne gepusht werden und es so aussieht, als gäbe es da überhaupt keine übereinstimmenden Meinungen, sondern eben eher ganz unterschiedliche Einstellungen. Und das ist wirklich ein Problem, dass Menschen das einfach auch gar nicht so nachprüfen können. Also wir haben nicht mehr so sehr geteilte Nachrichten. Die wenigsten gucken noch um 8 Uhr die Tagesschau, sondern wir bekommen ständig auf allen möglichen Kanälen neue Informationen rein, zu denen man ganz unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wenn wir dann bestimmten Leuten folgen, bestimmte Plattformen vermehrt besuchen, dann kommen wir eben auch in diese sogenannten Filterblasen rein, die dazu führen, dass wir uns ein Stück weit eben auch voneinander entfernen.
Also würde es sich lohnen, sich immer wieder selber ins Bewusstsein zu rufen, sich nicht so sehr zu versteifen auf die Sensation von negativen Gegensätzen, sondern wenig nach Übereinstimmung und Harmonie im Umfeld zu gucken.
Ja, Harmonie ist wahrscheinlich fast schon ein bisschen zugespitzt formuliert, denn nur Harmonie bringt uns ja auch nicht so richtig weiter. Wir können ja auch nur wachsen, wenn wir einfach mal Menschen hören, die eine andere Meinung haben, die eine neue Sichtweise eröffnen. Harmonie, finde ich, das klingt so sehr nach Stillstand.
Ich habe es jetzt mal so als Fernziel ausgegeben, das mit der Harmonie.
Ja. Also der gute Streit ist ja auch was, was uns alle weiterbringen kann. Und ich finde, zwischen Harmonie, Streit, aber auch wirklich einer Feindseligkeit liegen dann doch ganz große Räume, die man ganz unterschiedlich füllen kann.
Sagt die Sozialpsychologin Nicole Hart von der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Vertrauen, Empathie und Respekt, das habe ich heute vor allem mitgenommen, kann uns helfen, große Unterschiede in politischen Vorstellungen auszuhalten. Am Ende kann man sie ja dann sogar für sich nutzen. Wir können gemeinsam daran wachsen. Mein Name ist Utz Dreger. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.